Moin Moin! Im November begrüßen wir Sie zu einer neuen Ausgabe von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Schön, dass Sie zuhören.
Das Herbstlaub fällt. Für manche Anlass, es zusammenzukehren, für uns die Gedanken im November ans Ende des Lebens zu richten. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist in den Kirchengemeinden ein Erinnerungstag an die Verstorbenen des vergangenen Jahres.
Und mit so einem Abschied ist auch die letzte Reise im Leben im Blick. Das soll heute unser Thema sein. Zu den Reisebegleitern gehört auch das Angebot des ambulanten Hospizdienstes in Oldenburg.
Alexander Daniels ist bei uns heute Gast im Studio. Er ist seit vielen Jahren ehrenamtlich im ambulanten Hospizdienst tätig und als Familienbegleiter unterwegs. Wir sind gespannt auf seine Eindrücke und Erfahrungen. Herr Daniels, herzlich willkommen bei uns im Studio von Oldenburg 1.
Herzlich willkommen, auch ein Moin Moin hier in Norddeutschland. Und gut, da wo ich herkomme, wird man einfach Grüß Gott sagen. Also das heißt, ich bin nicht hier oben in Norden geboren, sondern aus dem Süden hergezogen.
Wir erfahren gleich mehr. Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast ist Alexander Daniels vom ambulanten Hospizdienst.
Herr Daniels, Sterbende auf der letzten Reise bis zum Tod begleiten. Dafür nehmen Sie Ihre Zeit in die Hand und das machen Sie ehrenamtlich. Warum machen Sie sowas?
Warum sollte ich es nicht machen? Wäre also meine Gegenfrage etwas provokativ. Es sind Erlebnisse, Begegnungen, die mich angesprochen haben, die mich bewegt haben, die Menschen zu unterstützen, weil ich für mich denke, es gibt so viel Unterstützung für die Menschen, die auf die Welt kommen, in den ganzen Kliniken und dann manchmal in einigen Bereichen, wenn sie dann eben sterben oder im Sterben liegen, ist irgendwo eine Form von Schweigen da. Die Menschen wissen nicht, wie gehen sie damit um. Sie wissen zum Teil auch nicht, welche Unterstützung ist da. Und manchmal fühlen sie sich ganz allein gelassen.
Gab es ein Schlüsselerlebnis? Sie sprachen von Begegnungen.
Es gibt einige Schlüsselerlebnisse. Das erste Schlüsselerlebnis war meine Geburt. Ich wurde in eine neugierige, tolerante und weltoffene Familie geboren. Dann gab es ein Schlüsselerlebnis, wo ich in der Schule das Wort Psychologie gehört hatte und wissen wollte, was es ist. Ich bin sehr früh mit Watzlawick in Verbindung gekommen. Und das dritte Schlüsselerlebnis ist ein Buch, das ich von meiner Mutter empfohlen bekommen hatte, das heißt Eric von Doris Lund mit dem Untertitel Der wunderbare Funke Leben. Es ging um einen krebskranken Jungen, der mehrmals in Remission gekommen ist und dann irgendwann verstarb.
Und wann haben Sie sich selber auf den Weg gemacht und gesagt, ich möchte das jetzt mit meinem Ehrenamt ausfüllen? Oder waren diese Schlüsselerlebnisse schon Stationen, wo Sie gemerkt haben, das ist mein Ding?
Die Erlebnisse waren relativ früh. Hinzu kam noch, dass meine Mutter relativ früh verstorben war. Also das war, bevor ich 20 war. Von dem her, ich hatte dann meine Diplomarbeit über krebskranke Kinder geschrieben. Dann gab es hier in Oldenburg, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Zeitung, aber jedenfalls einen Bericht über den ambulanten Kinder- und Kinderhospizdienst damals, dass der eröffnet wurde. Und ich machte hier mit dem Kollegen eine Sendung, Horizonte öffnen, und ich wollte unbedingt die damalige Leiterin, Frau Lucia Leumeier-Wieland, ans Mikrofon bekommen. Das ist nicht gelungen, aber es war irgendwie etwas Besonderes da in dem Ganzen und das hat mich neugierig gemacht.
Sie sprachen von Diplomarbeit. Welchen beruflichen Werdegang haben Sie denn? Ist es die Psychologie geworden?
Es ist ein anderer Diplomstudiengang. Ich möchte es jetzt nicht drüber sagen, weil die Menschen so leicht in Schubladen fallen. Aha, der hat jetzt das gemacht, deswegen kann er das machen. Sondern die Tätigkeit, die wir machen bei uns im Hospizdienst, die machen wir als Mensch und nicht als beruflich als Lehrer, als Pädagoge, als Krankenpfleger, als Krankenschwester oder wie auch immer.
Und gibt es dafür so eine Art Ausbildung oder Fortbildung, dass man darauf vorbereitet wird? Wie ist das da bei Ihnen?
Bei uns ist es einfach so, es gibt eine Schulung und erstmal gibt es ein Gespräch. Man kann anrufen 770-3460 und dann kann man ein Informationsgespräch machen und dann wenn man meint, das ist etwas, wo ich mir das auch vorstellen kann, dann kann man einen Schulungskurs machen. Der nächste Schulungskurs ist dann im August nächsten Jahres. Plätze sind noch frei und die Menschen können sich dann melden. Es ist völlig unabhängig vom Beruf, vom Alter. Es gibt so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, wenn man jetzt absolut momentan selber in Trauer ist, es ist ein bisschen schwierig. Und dann haben wir so ein bestimmtes Leitlinien oder ein bestimmtes Menschenbild. Die Dinge müssten dann auch mitgetragen werden.
Etwas aus Ihrem Menschenbild, was oben ansteht, was am wichtigsten vielleicht ist?
Am wichtigsten ist ein bisschen schwierig. Der Respekt, die Achtung und Respekt vor dem anderen.
Und Ausbildung oder Schulung? Was sind da Themen in dieser Schulung?
Man könnte jetzt meinen, wir lernen jetzt ganz viel über Sterben, wie das funktioniert und so weiter, ist auch. Mhm. Aber wir lernen eben auch die Haltung, die wir mitunter verkörpern. Wir haben eine Bedarfsorientierung bei den Menschen. Das heißt, wir gucken, was brauchen die Menschen. Wir gehen jetzt nicht hin als Sterbebegleiter oder Hospizbegleiter, Familienbegleiter und wir sind die Macher. Also in Bayern würde man sagen, wir Gschaftelhubern nicht, ja? Also das heißt, sondern wir nehmen uns erstmal zurück. Wir schauen, was ist das für eine Familie? Wie geht es dem Menschen? Was braucht er? Was können wir anbieten? Und dann gucken, was dieser Mensch sich wünscht. Und danach gehen wir. Also Sie sagten vorhin, Reisebegleiter. Geht ein bisschen in die Richtung, ja? Wir begleiten, aber wir geben nicht die Richtung an.
Können Sie sagen, wie viele Stunden pro Woche, pro Monat da so zusammenkommen für Ihr Ehrenamt?
Kann ich nicht sagen. Das ist unabhängig von dem. Es ist mal mehr, es ist mal weniger. Es passiert viel von dem her. Das lässt sich so schwer sagen. Sterben lässt sich nicht kalkulieren. Letztendlich, es gibt kurze Begleitungen, es gibt lange Begleitungen. Es gibt dann Unterstützungen, die vielleicht in den Abend reinfallen. Das kann dann von 1-2 Stunden oder es kann dann auch mal bis an die 10 Stunden gehen, wenn es sein muss.
Also große Flexibilität ist gefragt im Kalender, das hört man schon heraus.
Das Team von KR55 begrüßt Sie zur November-Sendung. Unsere Gedanken sind heute auf das Ende des Lebens gerichtet. Zu Gast im Studio ist Alexander Daniels, der für den ambulanten Hospizdienst in Oldenburg ehrenamtlich arbeitet.
Und dieser Hospizdienst feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Herr Daniels, können Sie uns etwas aus den Anfängen erzählen?
Ja, natürlich, weil ich habe mich auch vorbereitet. Spaß beiseite, es fing an in den 90er Jahren. Es fing an mit Sigrid Singer. Sie wird zum Teil in den ganzen Prospekten und Schriften als Urmutter benannt. Sie hat auch viel getan. Sie hat viel überlegt. Damals war sie in der Sozialstation als Krankenschwester und hat gemerkt, dass die Pflege und medizinische Versorgung bei den Menschen so nicht ganz ausreichend ist und hat sich ganz viele Gedanken gemacht, hat mit vielen Menschen gesprochen und 92, glaube ich, einen ersten Kurs gemacht in dem Bereich. Dann kam eine vielleicht glückliche Fügung mit hinzu mit Pastor Backhaus, der von Hamburg herüberkam, hat in St. Pauli gearbeitet, sehr viel mit AIDS-Kranken. Und dann wurde weiter überlegt und gestaltet und dann ging es los, 1994. Nicht in der Garage, so wie bei Steve Jobs, sondern im Wohnzimmer. Und da wurde alles dann erstmal koordiniert, Treffen wurden abgehalten und mehr.
Welche Adresse hat das Wohnzimmer denn heute?
Das Wohnzimmer ist ein bisschen größer geworden, was auch ganz gut ist, weil der Dienst auch sehr gewachsen ist. Wir befinden uns inzwischen in der Harren-Esch-Straße 62. So ein bisschen nachdem das alte Gebäude, wo das allererste Büro war, das wurde dann 1996 96 in Bezug genommen, in der Harrenstraße 60, und beide Häuser wurden dann über den Anbau 2016 verbunden. Wobei, beide Häuser ist ein bisschen falsch gesagt, weil das war ja noch nicht da. Wir hatten dann einen Neubau gehabt 2012 und sind dort eingezogen, weil es uns auch ganz wichtig war, einen festen Ort und einen festen Punkt zu haben, der so als Pfeiler für die Menschen und auch mitunter für die, die jetzt betroffen sind und auch die Fachleute zu gestalten und auch so ein Zentralisierungspunkt ist für die Gegend Oldenburg, Umzug und Weser-Ems. Also das heißt, es ist nicht nur für die Menschen hier, sondern viele Schulungen werden abgehalten, Fortbildungen, wir haben Ausstellungen und vieles mehr.
Die Telefonnummer wissen wir jetzt schon, wir wissen die Adresse. Und jetzt rufe ich wirklich aus dem tiefsten Zipfel Weser-Ems an. Ich sag mal, ich rufe von Wangerooge an. Könnten Sie mir auch dort helfen? Wie weit reichen Sie mit Ihrem Dienst?
Da müssen wir gucken. Von dem. Also ich weiß es so momentan nicht auswendig von der Seite, sondern das wissen die Koordinatorinnen ganz genau. Die können dann sagen, da und da wäre es gut möglich und können Kontakte knüpfen und auch erstmal abklären, welche Wünsche oder wie ist die Lage der Familie?
Koordinatorin, das heißt, Sie haben auch Menschen, die da richtig hauptberuflich arbeiten und für die Organisation sorgen. Und dann haben Sie ganz viele Ehrenamtliche. Kann man da auch Zahlen nennen?
Also wir haben, im letzten Bericht hatten wir 12 Hauptamtliche. Oha. Das klingt viel, sind aber nicht Vollzeit. Also es ist dann von 12 bis 33 Stunden, wobei dann auch die Menschen mit dabei sind, die sich um drum kümmern, dass es bei uns gut sauber ist, dann um die Verwaltung kümmern, die sich dann auch kümmern um die Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Es wird ja das nicht alles übernommen von der Krankenkasse, sondern nur die Arbeit der Koordinatorinnen im Hospizdienst selber, also bei den Erwachsenen und Jugendlichen, der ganze Bereich zum Beispiel von Trauer, fällt weg. Der ganze Bereich, der jetzt gekommen ist, von der Peer-Online-Beratung dasein.de, wird nicht finanziert, sondern da müssen wir, sind wir eben Gott sei Dank darauf angewiesen, auf die Menschen um zu Oldenburg, sei es Privatmenschen, sei es Firmen, und wo wir dann ganz glücklich sind, dass wir entsprechende Unterstützung haben, um den Dienst so in der Form aufrechterhalten zu können.
Also viele Spender und Spenderinnen, die Sie unterstützen.
Ja, ohne dem würde es nicht gehen.
Gibt es eine Zahl, wie viele Menschen Sie betreuen im Moment oder auch betreut haben?
Ich selber betreut habe oder meinen Sie jetzt der Dienst an sich?
Der Dienst an sich.
Also es sind dann so im Jahr, ich glaube 120, 130 Begleitungen letztendlich. Aber es sind ja dann nicht nur Begleitungen, sondern die Koordinatorinnen sind auch mit zuständig für die Palliativgespräche, also für die SRPV, also die spezielle palliative ambulante Versorgung. Und da laufen auch viele Gespräche und viele Kontakte.
Sind da nicht auch noch viele, der Pflegedienst könnte ja eine Rolle spielen, Palliativpflegedienste, Ärzte, da ist ja ein ganzes Netzwerk irgendwie am Arbeiten, auch bei so einem Menschen. Das heißt, der Hospizdienst ist da auch so richtig eingebunden, da laufen die Kontakte auch zwischen den Helfenden.
Das ist wichtig, also wir haben ja so einen systemorientierten Ansatz. Das heißt, wir gucken, wer ist da mit im Boot und wer kann am besten mit unterstützen. Und wir sind natürlich auch Mitglied im Palliativwerk und vielen anderen Organisationen, wo dann auch sehr viele Kontakte zu diesen genannten Organisationen von Ihnen da sind. Und ohne dem geht es nicht. Das ist auch ein wichtiger Teil, also der Aufgaben von den Koordinatorinnen, da wirklich ein gutes Netzwerk mitzuschaffen, aufzubauen, zu stützen.
Gibt es eine Warteliste?
Es kann mal vorkommen, ja, von der Seite her, weil wir müssen ja auch gucken, von den Menschen passen die, wie passen die zusammen letztendlich. Und wir haben 150 Ehrenamtliche rund momentan, aber es ist dann einige, sind vielleicht in Urlaub. Es gibt dann bei einigen, die jetzt in Pause sind, falls jemand verstorben ist, kann ja nicht gleich rüber wechseln in die nächste Begleitung. Und dann muss es auch passen.
Und die Haupteinsatzorte sind gerade die häusliche Umgebung oder machen Sie auch auf den Weg ins Seniorenheim?
Wir sind auch im Seniorenheim, wir sind dann auch in St. Peter.
Und St. Peter, vielleicht noch, was ist St. Peter?
Das ach so, Entschuldigung.
Gar nicht alle Hörer und Hörerinnen.
Es gibt ja noch ein stationäres Hospiz. Das passiert dann auch hin und wieder, dass Menschen bei uns, die wir begleiten, wechseln aus Gründen, die für die Menschen wichtig waren, ins stationäre Hospiz und dann ist kein Cut. Wir begleiten die Menschen dann weiterhin und wir gehen auch in Heime, wir gehen in Krankenhäuser und nicht nur nach Hause.
Haben Sie so etwas wie praktische Alltagshilfen entwickelt im Laufe der Jahre, wo Sie merken, das war wichtig, das haben wir als Werkzeug dazu bekommen, das können wir anbieten?
Was wir anbieten können, ist einerseits die Haltung. Was wir anbieten können, ist andererseits, wie gehen wir mit den Menschen um? Da denke ich mal, das ist schon viel wert. Es geht nicht so sehr ums Machen oder um bestimmte Techniken, sondern es geht darum, einfach da zu sein, sich zurückzunehmen und schauen, was braucht der Mensch. Und dann eben gucken, was wir an Möglichkeiten da haben oder welche da sind.
Der Hospizdienst ist ja mal angetreten, Sterben und Tod wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen. 25 Jahre Hospizdienst in Oldenburg. Wie würden Sie sagen, ist das gelungen? Sind Sie da auf einem guten Weg oder müssen Sie da immer noch ordentlich für kämpfen, dass das Thema nicht an den Rand gedrängt wird?
Naja, gut, das ist so eine große Spannbreite zwischen gelungen und kämpfen, also zwischen schwarz und weiß. Also ich denke mal, wir sind so irgendwo in der Grauzone von dem her. Wir waren letztes Jahr waren wir beim CSD mit dabei, was viele Leute total erstaunt hatte. Mhm. Das CSD hat auch andere Gruppen eingeladen, also Christopher Street Day. Und es war ein ziemliches Hallo gewesen und es gab ganz, ganz viele Fragen. Und wir konnten eben auch den Menschen mitgeben, dass die Hospizbewegung hier auch mitunter in Oldenburg ganz viel mit AIDS zu tun hatte, weil Sigrid Singer war eben in der Sozialstation und sie hat auch gemerkt, dass diese Menschen total ausgegrenzt sind. Man sagte, die haben eine Seuche, die sind schwul und die hatten keinen Rückhalt. Und das war auch mit ein großer Motor gewesen, da Veränderung reinzubringen. Und deswegen, wenn man jetzt das Programmheft auch von uns anguckt, ist der AIDS-Gottesdienst eben auch mit in Veranstaltung mit drinnen.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bei uns zu Gast ist der ehrenamtliche Sterbebegleiter Alexander Daniels.
Sie haben vorhin schon davon erzählt, dass es passen muss. Der Begleiter muss zu dem Erkrankten, zu dem Sterbenden passen. Wie kommen Sie jetzt zu dem Einsatz, zu Ihrem Einsatz? Gibt es so eine Ausprobierphase?
Ausprobierphase eigentlich nicht, also kein Praktikum oder Testphase, sondern unsere Koordinatorinnen kennen uns ganz gut. In der Regel ist es so, es kommt eine Anfrage, dann gibt es einen Besuch von der Koordinatorin in der Familie. Man schaut, was gebraucht wird, was in Anführungsstrichen notwendig ist. Und dann guckt die Koordinatorin, wer könnte da reinpassen. Und dann gibt es einfach erstmal ein Kennenlernen. Ohne irgendwelche Bedingungen. Sprich, ich kann mich entscheiden, nee, ich mag nicht. Das klingt jetzt brutal, aber es nützt den Menschen nichts, wenn ich den Eindruck habe, da gibt es irgendwo eine Ebene, wo ich nicht drüber hinweg kann. Und der Mensch kann selber auch sagen, mit dem kann ich nicht. Und dann muss man eine neue Lösung finden. Das ist auch so ein Punkt bei uns. Wir sind lösungsorientiert, wir gucken nicht so sehr auf die Probleme, sondern wir schauen, was ist da und was hilft, was ist gut. Und danach gehen wir dann auch.
Das heißt, es ist so, auch so eine Art Aushandlung. Natürlich, die Betroffenen sind die Hauptperson mit ihren Wünschen, aber sie können als Begleitung auch sagen, also ich kann nur zweimal die Woche oder ich möchte nicht nachts. Da gibt es durchaus Spielraum, wo sie selber sagen, was für sie möglich ist.
Der ist möglich und dann kann man eben gucken, holt man noch jemanden mit ins Boot hinzu? von dem her, wenn es jetzt eine Familie ist mit einem Kind, was lebensverkürzt erkrankt ist, arbeiten wir eh im Tandem. Das heißt, wir sind dann zu zweit in der Familie, zwar nicht gleichzeitig, aber sind zwei Personen zuständig.
Wenn Sie einen Besuch machen in der Familie, erleben Sie so etwas wie Zeitdruck? Stehen Sie vielleicht unter Zeitdruck bei dem Besuch oder ist das alles offen?
Und Zeitdruck entsteht eigentlich nur, wenn die Familie dann irgendwohin weg muss. Sprich, also wenn wir einen Termin haben, gemeinsam zum Arzt hingehen. Ansonsten, dass wir etwas unterbrechen müssen, ansonsten ist kein Zeitdruck. Wir haben Zeit. Und das ist eigentlich etwas, was die Familien in der Regel oder die Menschen schätzen. Weil normalerweise ist der Zeitdruck, den haben wir überall. Hier ist der Termin, dort ist der Termin. Und wir müssen auch irgendwann mit dem Block hier fertig werden, weil sonst schaffen wir den Rest nicht. Und ja, das ist bei uns nicht. Wir haben Zeit.
Und im Rahmen dieser Zeit müssen Sie ja eigentlich auch auf die Angehörigen schauen. Die sind ja auch irgendwie Teil der ganzen Geschichte.
Ja, wie ich vorhin sagte, wir haben einen systemorientierten Ansatz. Das heißt, wir gucken, wie ist es dann bei den Angehörigen. Manchmal kann es ja auch sein, dass da Fragen kommen, wo wir dann auch unterstützend sein können. Oder es kann auch sein, dass wir Brücken bilden, dass manchmal so ein bisschen Knatsch drinnen ist. Und dass, wenn es gewünscht ist, immer die Voraussetzung. Ich habe einen Fall gehabt von einer Begleitung, wo mir der erwachsene Teil Mensch gesagt hat, ich darf nur mit diesem Menschen Kontakt haben. Und sonst niemand von der Familie. Und das musste ich respektieren. Das war hart für mich. Weil ich arbeite sonst mit einem ganz anderen Ansatz. Ich habe dann auch gedacht, es wäre sicher gut für die Kinder, dass sie da diese Phase von dem Großvater mitbekommen. Aber es gab eine ganz klare Grenze. Und die muss ich dann einhalten. Weil ansonsten ist eine Zusammenarbeit nicht möglich.
Gibt es feste Rituale, wenn Sie zu einem Besuch gehen, wenn Sie in eine Begleitung gehen?
Ich kann für mich vielleicht ein Ritual machen, von dem her, weil sicher kommt dann auch irgendwann die Frage, wie hält man das aus, weil das irgendwie belastend ist. Wir hatten so eine schöne Möglichkeit von einem unserer Supervisoren mitbekommen, dass wir sagen, dass wir, wenn wir hereingehen, uns so einen imaginären Mantel anziehen. Und wenn wir dann wieder herausgehen, diesen imaginären Mantel an der Tür, wo wir sind, wieder abhängen und dann unsere Wege gehen. Also das heißt, wir müssen dann irgendwo gucken, dass wir so ein passendes Maß von Nähe und Distanz halten können, weil sonst ist die Gefahr, dass man irgendwo ausbrennt, dass man zu sehr involviert ist in das ganze System und dann letztendlich nicht handlungsfähig ist.
Spielt der Glaube bei den betroffenen Menschen eine Rolle? Wie nehmen Sie das wahr?
Wenn Sie jetzt Glaube von kirchlicher Seite nehmen, ja? Ich denke, jeder hat so seinen eigenen Glauben. Und wir sind überkonfessionell. Das heißt, wir begleiten Menschen, die evangelisch sind, die katholisch sind, die jetzt vielleicht im Islam angehören. Es gibt auch Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und unser Vorsatz ist, jeder Mensch ist gleich, er ist gleich gut, er ist gleich liebenswert. Und damit ist es für uns keine Schwierigkeit.
Sie machen es nun schon viele Jahre. Hat sich Ihr Verhältnis zu Tod und Sterben verändert?
Es wäre schlimm, wenn nicht. Also ich meine, es ist so, wir haben ganz viel Fortbildungen auch, wir haben viele Erfahrungen hier und letztendlich diese Arbeit kann ich auch nicht machen, ohne über Tod nachzudenken und meine eigene Position so für mich zu finden. Das lässt sich nicht trennen. Und es wandelt sich dann auch vieles. Also ich meine, wenn ich jetzt sehe, die ganze Diskussion mit den Organspenden kommt, dann kommt die Diskussion mit Sterbehilfe. Und da ist man auch am Gucken, wo ist die Position. Sterbehilfe ist ja relativ einfach, weil wir vom Leben ausgehen.
Trotzdem, wenn man sich das vorstellt, denkt man, oh, ist das beschwerlich, das muss ja richtig hart sein. Erleben Sie es auch, dass da gelacht wird?
Ich würde mal so antworten wie Radio Erevan. Im Prinzip ja, aber es ist sicher beschwerlich. Es ist manchmal anstrengend, herausfordernd. Aber es hat dann auch Momente mit sehr viel Freude. Und wenn man sieht, dass sich etwas entwickelt, dass sich etwas tut und trotz dieser schwierigen Lage, die die Menschen haben, dass sie für sich in sich selber Lösungen finden, an ihre eigenen Ressourcen können und die aktivieren können und dass dann einfach ein Mensch plötzlich, der früher sagt, mein Leben ist zu Ende, weil ich mich jetzt um mein Kind kümmern muss, sondern diese Situation akzeptiert und dann für sich sagt, ich will leben mit der Situation, ich akzeptiere sie so, wie sie ist und ich möchte mit meinem Kind leben.
Wie sorgen Sie bei all dem für sich? Was ist Ihre Kraftquelle?
Meine Kraftquelle, es gibt viele. Einerseits der Dienst ist eine Kraftquelle mit Supervision, mit Praxisbegleitung, mit kollegialer Beratung. Kraftquelle ist mitunter auch ein bisschen Musik. Kraftquelle sind französische Filme, also deswegen von SAS auch. Und Natur und Radeln, also Fahrradfahren, ja.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Heute ist Alexander Daniels bei uns, ehrenamtlicher Begleiter auf der letzten Reise des Lebens.
Das Thema Sterben und Tod geht uns alle an und trotzdem laufen immer noch ganz viele davor weg oder wollen sich da nicht rechtzeitig mit beschäftigen. Wie ist es mit den jungen Leuten? Haben Sie genügend jüngere Mitarbeiter?
Also wir sind, denke ich mal, ganz gut aufgestellt. Über die Plattform dasein.de haben wir viele junge Menschen begeistern können für den Dienst oder auch für die Aufgabe. Und wir haben auch Menschen, jüngere Menschen, die in Begleitung sind, also jetzt nicht über dasein.de, sondern die sich für die Bereiche mit interessieren.
Wir haben auch mal geforscht und waren neugierig. Antje Tietgen hat einen jungen Menschen getroffen, Hendrik Loke, der als Praktikant beim ambulanten Hospizdienst dabei ist. Was sucht er eigentlich dort? Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Was für mich auch noch ein großer Anreiz war, war dasein.de, die Online-Plattform, die wir im Hospiz haben, weil ich selber schwer erkrankt schon einmal war. Und im Rahmen dieser Erkrankung sind mir auch Ideen gekommen, ja, für später als Pädagoge dann. Und eine davon war eben, dass es mehr Möglichkeiten geben müsste, für junge Menschen in ihrer Trauer begleitet zu werden, beziehungsweise, ja, dass man anonyme Wege vielleicht auch findet, dass Menschen da begleitet werden. Und
er sprach jetzt von anonymen Wegen, der Hendrik Loke. Was macht eine anonyme Beratung reizvoll, während Sie ja das genaue Gegenteil anbieten? Sie gehen persönlich hin.
Reizvoll ist es schlicht und einfach für die Menschen, für die jungen Menschen, die sind sehr verwoben mit den neuen Medien, Internet. Und es ist für sie, haben wir gemerkt, nicht so einfach, diesen normalen Weg zu gehen in eine Beratungsstelle, sondern sie möchten auch lieber Dinge von sich so von zu Hause machen. Anonym ist es auch wichtig, weil sie manchmal nicht möchten, mit näher Bekannten drüber zu reden, sondern es ist sehr wohltuend, auch mit jemandem zu reden, den man so nicht kennt. Man kann zu jeder Uhrzeit eine SMS oder eine Mail abschicken und die Peers, also die ehrenamtlichen Begleiter, antworten, sobald wie es möglich ist.
Der ambulante Hospizdienst in Oldenburg ist auf der Höhe der Zeit offenbar. Er feiert 25-jährigen Geburtstag. Herr Daniels, was wünschen Sie sich für die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes? Auch weiterhin.
Weiterhin, dass wir die entsprechende Unterstützung bekommen von den Menschen, sei es finanziell, sei es über die Mitarbeit. Ich wünsche mir persönlich, dass uns mehr gelingt, Leben und Sterben als Teil eines ganzen Lebens aufzufassen, als Normalität. Und es gibt dann noch einen Wunsch. Wir haben dann im nächsten Jahr am 15. Februar die große Veranstaltung im Alten Landtag von Tadea unter dem Titel All Inclusive. Da geht noch was. Da geht es um Zukunftsplanung bei sterbenden Menschen, Verständigung ohne Sprache. Was bedeutet ein persönliches Budget? Und es gibt viele Beispiele aus Erfahrungen und auch Live-Berichten von unseren Begleitungen. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen kommen.
Das haben wir gehört. Und an dieser Stelle sagen wir, lieber Daniels, danke für Ihren Besuch bei uns im Studio. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft, Zuversicht bei Ihren Begleitungen und viele bereichernde Begegnungen.
Danke für die Einladung und allen Zuhörern eine gute Zeit.
Das war sie, unsere November-Sendung. Wir haben uns gefreut, dass Sie zugehört haben und wir weisen darauf hin, die Interviewblöcke und Nachrichten können Sie natürlich auf unserer Website nachhören und das ist www.kirchenradio-oldenburg.de.
Noch einmal an dieser Stelle der Hinweis, dass sich unser Wiederholungstermin um eine Woche verschoben hat. Wir senden jetzt nochmal den 4. Sonntag im Monat um 13 Uhr und laden Sie natürlich wieder herzlich ein zu unserer kommenden Sendung im Dezember. Das ist Freitag, der 13. um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei Oldenburg 1.